Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 278, 1. Korinther 12, 27-31.
Besondere Gaben des Geistes. Gibt es bessere Christen als andere? Sind Sie ein wiedergeborener Christ? Haben Sie die Wirkungen des Heiligen Geistes schon an sich erfahren? Haben Sie durch ihn schon besondere Geistesgaben entwickelt? Wissen Sie überhaupt, wovon ich rede? Ja, Paulus hat in seinen Briefen mehrfach von den Gaben gesprochen oder geschrieben, die durch den Heiligen Geist vermittelt werden. Das hat die Fantasie der Christen durch alle Jahrhunderte hindurch stark angeregt. Und deshalb sollten wir uns einmal einen Abschnitt aus einem seiner Briefe genauer anschauen. Aus dem Brief des Apostels Paulus, und zwar dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Abvers 27, da schreibt er: Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind Sie denn alle Apostel? Sind Sie alle Propheten? Sind Sie alle Lehrer? Haben Sie alle die Kraft, Wunder zu tun? Haben Sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden Sie alle in Zungen? Können Sie alle auslegen? Strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Ja, das ist der zusammenfassende letzte Abschnitt des Kapitels 12 vom 1. Korintherbrief. Da geht es die ganze Zeit über um die Gaben des Geistes. Zum Beispiel sagt Paulus, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Geist. Ob man das nun sprechen kann oder nicht, vermutlich ist damit gemeint, nur wer ernsthaft von ganzem Herzen das sagen kann, der muss von diesem Geist erfüllt sein. Und er spricht von den verschiedenen Gaben, die aber alle ein Geist sind. Von den verschiedenen Ämtern, aber es gibt nur einen Herr. Es gibt die verschiedenen Kräfte, aber es gibt nur einen Gott. Also er spricht immer von den vielen Gliedern und von dem einen Leib und alle sind durch einen Geist getränkt. Eigentlich heißt das ja, dass niemand über dem anderen steht. Denn ich kann ja nicht sagen, dass meine linke Schulter wichtiger ist als mein rechter Daumen oder ähnliches. Ja, und dann schreibt er auch noch, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Also alle gehören zusammen. Und welcher Teil ist jetzt wertvoller als ein anderer? Da macht er einige sehr deutliche Angaben, unter anderem auch, dass die vermeintlich wertloseren Teile von uns mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit bedacht werden. Ja, also, was schreibt er jetzt hier? Gott hat also in der Gemeinde sogenannte Ämter eingesetzt. Er zählt sie mal auf. Da sind dann die Propheten, die Lehrer, die Wunderkräftigen, die Gesundmacher, die Helfenden, die Leitenden und auch diejenigen, die Zungen reden und auch diejenigen, die auslegen. Sind das jetzt alles Ämter in unserem Sinne? Wie setzt denn Gott solche Ämter ein? Und wenn sie eingesetzt sind, bekommen sie dadurch so etwas wie einen herausgehobenen Status? Sind sie also etwas Besonderes? Sind sie quasi die Elite in einer Gemeinde? Dazu müssen wir uns mal anschauen, was eigentlich Geistesgaben sind. Ja, im Griechischen sind das Charismen, also Charisma, eine Geistesgabe, Mehrzahl Charismen, manche sagen auch Charismata. Ja, sind das jetzt Fähigkeiten? Ist das ein Können? Sind das Begabungen? Sind das das, was wir heutzutage Skills nennen? Sind das Kompetenzen? Sind das jetzt praktische Fähigkeiten oder eher mentale Fähigkeiten oder sogenannte geistige Fähigkeiten oder sind es sogar übernatürliche Fähigkeiten? Ja, wir können ja mal uns das anschauen. Wenn wir mal aus dieser Aufzählung etwas ableiten, Prophetie, das bedeutet, die Weisheit aus Gott anderen sagen zu können. Also aus Gott unmittelbar Eingebungen zu haben, die man dann anderen hilfreich mitteilen kann. Die Lehrer, das sind diejenigen, die in der Lage sind, die Erkenntnisse gut zu vermitteln, also die auch die pädagogischen Fähigkeiten haben. Da gibt es diejenigen, die Wunder bewirken können. Das hat ja offensichtlich etwas mit dem Glauben zu tun, also die so eine Art von Glaubenskraft haben, aus der heraus tatsächlich auch wunderbare Dinge entstehen können. Oder diejenigen, die helfen können zu heilen, die also so eine Art von Heilkraft haben bei Krankheiten. Und dann, das geht häufig unter, weil das ja eben scheinbar keine so übernatürliche Fähigkeit ist, nämlich die Fähigkeit wirklich zu helfen, hilfsbereit zu sein, denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und natürlich auch die Fähigkeit wirklich zu leiten, zu führen, tatsächlich anzuleiten, andere und Menschen für eine gemeinsame Aufgabe zusammenzubinden. Und dann nicht zu vergessen, dieses sogenannte Zungenreden, das Reden in Sprachen, ja, in anderen Sprachen. Also das, was normalerweise von anderen nicht verstanden werden kann. Aber was er immer dazu setzt, ist die Fähigkeit, diese Sprachen auch auszulegen, sodass also andere etwas davon haben. Denn das ist ja das Wichtige. Es soll etwas sein, was allen dient. Und zuvor im Kapitel beschreibt er auch noch eine ganz besondere Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Das heißt, nicht nur, wenn jemand aus dem Geist vermeintlich redet, prophetisch oder wie auch immer, dann ist er automatisch sozusagen von Gott begnadet. Man muss auch die Fähigkeit haben, zu erkennen, ob das eventuell ganz andere Quellen hat, dass es nur so aussieht, als ob. Und diese Fähigkeit ist auch nicht zu verachten, ne? Da stellt sich die Frage, ob das jetzt, weil es ja in der Bibel steht, sozusagen ganz feste Kategorien sind. Paulus hat alle Kategorien benannt und wir müssen uns nach diesen Kategorien richten und die gelten natürlich auch dann für heute, könnte man meinen. Oder sind das jetzt Beispiele aus der damaligen Zeit, das, was dort eine große Rolle spielt? Gibt es also heute Verschiebungen und auch vielleicht die Möglichkeit, das ganz anders zu interpretieren. Die Frage ist doch, wie kann man denn auch solche Fähigkeiten ja nachweisen? Wenn der Geist einen befähigt, dann lässt er ja keine leuchtende Stirn erscheinen oder ähnliches, sondern das ist dasjenige, was dann in den Menschen wahrnehmbar ist. Und was ist daran wahr, was ist nicht wahr? Wie geschieht denn diese Einsetzung in ein sogenanntes Amt? Und hier ist Tür und Tor geöffnet für das, was für Menschen halt typisch ist, nämlich für ihren Hochmut. Überall ist es jetzt hier möglich, auch aus dem Hochmut heraus die ganze Angelegenheit zu organisieren. Wenn es nämlich darum geht, eine bestimmte Dinge in die Erscheinlichkeit zu bringen, dann ist das auch klar. Man kann auch den Eindruck erwecken, als ob, indem man da so ganz ähnlich oder ganz besonders betont oder die entsprechende Sprache entsprechend frömmer als sonst. Aber was ist dann dasjenige, worum es dann geht? Es geht darum, etwas Besonderes zu sein, etwas Herausgehobenes zu sein. Das ist ein Bedürfnis danach, irgendwie so etwas wie eine Art von Qualifikation, besondere Qualifikation innerhalb der christlichen Gemeinschaft zu haben. Und am besten ist ein Merkmal dafür geeignet: Zungenreden. Alles andere, das kann man vielleicht interpretieren, aber wenn jemand Zungenreden kann, dann ist das doch klar, dass er jetzt vom Heiligen Geist durchdrungen ist. Das ist eine äußerliche Fertigkeit, die man jedenfalls äußerlich problemlos feststellen kann. Und deswegen hat Paulus ja auch hier gerade gegenüber dem Zungenreden eine deutliche Kritik formuliert. Er hat gesagt, das mag sein, dass euch das innerlich erbaut, dass ihr aus der inneren Erfülltheit mit dem Heiligen Geist in dieser Form geradezu übersprudelt, aber das ist nichts, was anderen nutzt, das nutzt euch selbst vielleicht. Und wenn ihr das in der Gemeinde quasi in Öffentlichkeit tut, dann braucht es immer jemanden, der dann in dem Fall da in der Lage ist, das zu übersetzen. Und wenn niemand da ist, das zu übersetzen, das kann man daraus nämlich auch schließen, dann lasst es bitte bleiben, macht das für euch. Ja, das ist natürlich eine interessante Sache mit den Geistesgaben. Damit hat sich jetzt wirklich die Theologie über die ganzen Jahrhunderte intensiv befasst. Und Theologie, das wissen wir, das ist sozusagen die Fähigkeit der Menschen, alles das, was sie in der Bibel finden, systematisch miteinander in Verbindung zu bringen und das Ganze in ein Ordnungssystem zu bringen. Und das ist klar, dass jetzt hier auch diese Glaubensvorgänge, die jetzt hier sich zeigen in den Geistesgaben, irgendwie mal systematisiert werden müssten. Dann hat man auch festgestellt, es gibt immer eine heilige Zahl, nämlich die heilige Zahl 7. Das ist sozusagen das, was die Vollständigkeit darstellt. Also hat man 7 Geistesgaben entwickelt in der Theologie, dazu dann 7 Tugenden, die passenden 7 Todsünden dazu. Also alles in dieser heiligen 7er-Zahl. Und die lutherische Orthodoxie, also die hat das ebenfalls in einer anderen Form gemacht. Die hat dann 7 Entwicklungsstufen der Wirkungen des Heiligen Geistes dann entwickelt. Das ging dann von der Berufung in erster Stufe bis zur Heiligung in der 7. Stufe. Ja, und haben wir davon heute immer noch was? Ja, klar. Die charismatischen Bewegungen, die legen einen ganz besonderen Wert darauf, den Heiligen Geist in ihre Religiosität mit hineinzunehmen. Das sind nicht nur die charismatischen Kirchen, also die Freikirchen, sondern das gibt es in der evangelischen Kirche, das gibt es in der katholischen Kirche. Und das alles beruht natürlich auch darauf, dass Paulus ja insbesondere in Kapitel 14 ganz deutlich auffordert. Er sagt: So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Also eigentlich ist klar, die Gaben des Geistes, die sollen wir anstreben. Es bleibt trotzdem die Frage, was das denn für Gaben eigentlich sind. Gibt es da eine Unterscheidung zwischen den niederen und den höheren Fähigkeiten? Die niederen Fähigkeiten sind für die Welt, die höheren Fähigkeiten sind jetzt sozusagen für die Gemeinde durch den Geist. Gibt es so etwas wie eine Elitebildung durch den Heiligen Geist? Gilt das alles jetzt für alle Christen oder nur für die Auserwählten, die jetzt den Heiligen Geist in sich haben? Ja, alles ist anfällig für diese vergiftende Interpretation eines religiös verbrämten Hochmuts. Das ist doch klar. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger zu verstehen. Und deswegen hat sich das ja auch nicht so als selbstverständliche Grundlage in den Gemeinden durchgesetzt. Wir können aber beginnen, es zu begreifen, wenn wir von unserem Text die letzten Sätze noch einmal uns klar machen. Da sagt Paulus, strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Dann kommt Kapitel 13. Und wer ein bisschen die Bibel kennt, weiß, 1. Korinther, Kapitel 13, das ist das hohe Lied der Liebe. Hier spricht er davon, dass die Liebe eigentlich alles ist, worum es geht, das Wertvollste. Und dass alles, was nicht Liebe in sich trägt, eigentlich leer und hohl ist. Auch der vermeintlich stärkste Glaube und die vermeintlich größte Opferbereitschaft. Und er beschreibt mit unglaublich poetischen Worten das, was Liebe eigentlich ist. Und er spricht immer von der Agape, also von der eigentlichen göttlichen Liebe, die wir auch haben können. Und hier zeigt sich auch ein gewisses Sprachproblem, das immer wieder auftritt. Wenn wir nämlich etwas mit verschiedenen Bezeichnungen benennen, dann muss es auch was Verschiedenes sein. Das müssen verschiedene Phänomene sein. Wenn man also von der Liebe spricht oder von der Agape oder wenn man jetzt vom Heiligen Geist spricht, das muss ja offensichtlich was Verschiedenes sein. Sonst würde man das ja nicht unterschiedlich benennen. Aber in Wirklichkeit ist das so, dass im Innersten das ein und dasselbe ist, nämlich Agape ist die wirksame Liebe Gottes, die Liebesmacht Gottes, könnte man das geradezu nennen. Und das ist der Heilige Geist. Deswegen stimmt das, was Paulus dann im 13. Kapitel so deutlich sagt. Und hätten der Liebe nicht, das ist sozusagen dieses schöne Lutherdeutsch, sobald die Liebe nicht dabei ist, also ohne Gottes Geist, also ohne seinen Segen, ohne seine Liebe, ist alles, was der Mensch macht, hohl und leer. Und da ist er radikal. Also ist der Heilige Geist und die Liebe Gottes in ihrer wirksamen Macht und Kraft im Innersten das Gleiche. Das hat aber seine Konsequenzen. Das heißt nämlich auch im Umkehrschluss, dass jede beliebige Fähigkeit, jede Begabung, die von seiner Liebe durchdrungen ist, eigentlich eine Geistesgabe wird oder schon ist. Ja, das hängt aber davon ab. Wenn sie nämlich nicht für Selbstsucht, also für die eigene Herrschsucht oder für die Niedertracht, die man so entwickelt, verwendet wird, dann kann sie eine wirkliche Geistesgabe sein. Aber das gibt es natürlich auch. Das sogenannte Charisma von Führungspersönlichkeiten, ja, diejenigen, die wirksam sind in Gruppen, auch in Großgruppen, das ist etwas, wo man schon sehen kann, da ist auch eine Art von Geist am Werke, der irgendwie eine Wirkung im Sinne einer Ausstrahlung hat. Praktisch alle Sekten, die man Sekten wirklich zu Recht nennt, werden von solchen charismatischen Führungspersönlichkeiten gegründet und geführt. Und jede wirksame politische Demagogie, egal wo sie wirkt, ist genau von der gleichen Quelle. Also, es gibt es so etwas wie Charisma, aber das ist nichts, aber auch gar nichts, was mit der Liebe Gottes zu tun hat. Und das ist auch davon nicht erfüllt. Man merkt, dass es eigentlich aus einer ganz anderen Quelle kommt. Aber wirksam. Was ist das Fazit? Das Fazit ist, dass jede Gabe durch die Liebe zur Geistesgabe wird. Und zwar dann, wenn sie dadurch auch anderen dient, wenn sie segensreich für die Gemeinschaft sein kann. Und was ist mit dem Amt? Ja, jede Gabe, die anderen dienen kann, ist schon das Amt. Denn das ist nichts anderes als eine Aufgabe oder eine Verantwortung, die aus der Liebe heraus schon ergriffen wird. Denn die Liebe möchte für andere etwas tun. Und wenn sie spürt, dass sie das kann, hat sie von innen heraus das Amt. Und sie braucht dazu überhaupt keinen herausgehobenen Status. Sie kann das, was sie zu tun hat, sowohl in der Öffentlichkeit tun, wenn es irgendwie ein öffentlich wirksames und ersichtliches Amt ist, aber auch total im Verborgenen. Dienen hat nichts damit zu tun, also aus der Liebe heraus dienen, ob man nun in irgendeiner Weise nach außen hin ersichtlich wird oder im Geheimen bleibt. In Matthäus 6, 3 und 4, wenn du aber Almosen, und Almosen ist jetzt ein anderes Wort, auch für Wohltätigkeit gibst, wenn du also für andere wohltätig tätig bist, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Mach das also so im Geheimen, dass es niemand unbedingt merken muss, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Hier im Verborgenen werden eigentlich auch die meisten segensreichen Ämter in Anführungszeichen ausgeführt. Alle, die sich um Kinder kümmern, zum Beispiel, im Verborgenen, das fällt nicht auf, aber sobald die Liebe Gottes mit ihnen ist, ist das ein ungeheuer wichtiges, wunderbares Amt. Für Paulus war das auch selbstverständlich. Ihm war völlig klar, alles, was er anderen weitergibt, das kommt gar nicht von ihm selbst, sondern das kommt von dem, wie er es nennt, Christus in ihm. Also durch die tiefe Verbundenheit mit der Liebe von Jesus, die erst alle unsere Fähigkeiten aktiviert, die diese Fähigkeiten veredelt, die sie segensreich überhaupt erst wirksam macht. Ja, Liebe, die löst wirklich jeden religiösen Hochmut auf. Denn beides kann nicht zusammen im Herzen existieren. Die passen nicht zueinander. Paulus hat das ja in Galater 2,20 genau gesagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist nicht der Ausdruck, ich bin jetzt etwas Besonderes, weil Christus in mir lebt. Das ist also nicht Ausdruck des Hochmuts, sondern eine grenzenlose Dankbarkeit dafür, dass er von der Quelle aller Liebe getragen wird und dass er davon erfüllt wird und dass er diese innere Gewissheit haben kann, von ihm geleitet zu werden. Das Besondere ist, erst durch diese Liebe, die von ihm kommt, passen wir überhaupt erst zusammen, so wie die Puzzles dort hinten. Wir passen erst zusammen in unserer extremsten Verschiedenheit, weil wir von der gleichen inneren Liebe getragen werden. Und dann können wir unsere eigene Verschiedenheit als Begabung überall einbringen. Wir bilden auf diese Art und Weise überhaupt einen Organismus, einen lebendigen Organismus. Das ist das, was Paulus mit Leib bezeichnet. Und interessanterweise führt das nicht dazu, dass wir uns anpassen müssen. So, gleiche Meinung, gleiches Tun und da hat einer das Sagen und dann ist das ganz klar, dass wir selbst keine Meinungen oder eigene Anschauungen haben dürfen. Es ist keine Anpassung, sondern es ist eine Einpassung. Wenn wir mit anderen zusammenarbeiten im Team, müssen wir uns bei allem, was wir tun, ebenfalls einpassen. Das ist was ganz anderes als anpassen. Das heißt, andere wahrnehmen. Das, was man selber frei und souverän tut, so gestalten, dass es zu den anderen, was sie tun, passt. Alles das macht es möglich, dass wir als gemeinsamer Organismus auch für gemeinsame Ziele uns einsetzen können, als Kinder Gottes nämlich. Ja, diese Welt ist ein Übungsfeld für die Ausbildung der Kinder Gottes. Man könnte sie auch dann als Team Jesus Christus bezeichnen. Vielleicht wollen sie auch dazugehören.